Es gibt so viele wissenschaftliche Gegenbeweise, dass Gott die Welt nicht erschaffen hat. Somit kann es ihn auch nicht geben. Dieser junge Mann findet es total naiv, an Gott als Schöpfer zu glauben. Ein anderer junger Erwachsener meint, ich persönlich stamme von meinen Eltern. Der Mensch jedoch stammt vom Affen ab, so wie die Evolutionstheorie es beweist. Der Anfang der Erde und des Universums ist auf den Urknall zurückzuführen. Wie kommt es eigentlich, dass du lebst, heute und hier? Du mit deiner Art, steckt da ein Schöpfer dahinter? Was ist eigentlich der Ursprung von uns Menschen, der Natur, der Erde und der Welt? Diese Frage wurde an junge Erwachsenen aus ganz Deutschland im Rahmen von einer Apologetik-Fortbildung gestellt und ich möchte euch Auszüge aus 3 weiteren Antworten vorstellen. Und ich bitte euch, hört genau hin. Ich glaube, diese Meinungen repräsentieren die Meinung von vielen Menschen. Und nebenher kannst du schon mal überlegen, was würdest du eigentlich antworten? Wir sind entstanden, weil wir entstehen mussten. Es gibt definitiv einen Sinn. Der Urknall ist aus einem ganz bestimmten Grund geschehen. Irgendetwas, eine Existenz, wollte, dass Leben entsteht. Es gibt keinen göttlichen Einfluss im Beginn des Lebens. Es widerstrebt mir zu sagen, etwas muss Gott gewesen sein, wenn man es nicht erklären kann. Zu allem, was man früher Gottheiten zugeschrieben hat, hat man später die tatsächlichen Ursachen herausgefunden. Woher das Universum und die Materie kam, weiß ich nicht. Ich finde es aber okay zu sagen, dass man etwas nicht weiß. Besser, man hat auf etwas keine Antworten als eine falsche Antwort. Religion ist kein zuverlässiger Weg zur Antwortfindung, denn es ist nicht überprüfbar. Und deshalb sollten Antwortgeber nicht verwendet werden. Religion hilft hauptsächlich auf der emotionalen Schiene. Und ein Student sagt, die Frage ist schwer zu beantworten, wahrscheinlich alles Zufall, aus dem Nichts entstanden. Es ist egal, wo ich herkomme, ich kann mich damit beschäftigen, muss es aber nicht. Es hat keinen Einfluss auf mein Leben. Es hat keinen Einfluss auf mein Leben, behauptet der Student. Stimmt das? Ich behaupte, es verändert alles und es ist entscheidend, ob ich an Gott, den Schöpfer, glaube oder eben nicht. Und darum geht's heute in meiner Predigt. Ihr habt es gemerkt, in den Zitaten ging es zum einen um die Frage, wie ist die Welt denn entstanden? Und bei manchen ging es auch darum, wozu ist die Welt entstanden, von wem? Es ging um eine höhere Existenz, darum, dass es einen Sinn geben muss, um den Urknall. Die Frage nach dem Wie ist eine wissenschaftliche Frage. Die Frage nach dem Wozu ist eine philosophische oder eine religiöse Frage. Und hier wird beides durchmischt und beides ist wichtig bei der Frage nach dem Ursprung. Und bei der Frage ist es naiv, an Gott, den Schöpfer, zu glauben. 2 Seiten gibt es. Auf der einen Seite die Naturwissenschaften, die Entwicklungen, Zusammenhänge entdecken und auf der anderen Seite der Glaube an Gott, den Schöpfer. Schließt sich das eigentlich aus? Viele denken, ja, es schließt sich aus. Sie denken, der Glaube an Gott, den Schöpfer, sei überholt, weil man eben so vieles wissenschaftlich heute erklären kann und Gott nicht mehr der Lückenbüßer für all die Dinge ist, für die man keine Erklärungen mehr hat. Viele Leute behaupten sogar, die Wissenschaft würde heute die Existenz Gottes widerlegen, weil man so vieles natürlich erklären kann und sagen, entweder ich glaube an Gott oder an die Inhalte der Wissenschaft. Aber das stimmt nicht. Die 2 Positionen sind andere, nämlich die Grundpositionen, die 2 Berge auf den Bergspitzen, wo ich da sitze, ist entweder die Frage, glaube ich an Gott oder glaube ich nicht an Gott? Die Frage des Theismus oder des Atheismus. Das sind 2 unterschiedliche Weltanschauungen, 2 Arten, wie ich auf die Welt gucken kann und auf alles, was da passiert in dieser Welt und wie ich das dann interpretiere. Einmal mit Gott und einmal ohne. Und dazwischen, in dem Tal, auf das ich runtergucke, ist die Wissenschaft und sie ist neutral. Von meiner Bergspitze kann ich runtergucken und die Wissenschaft interpretieren. Zum einen kann ich sagen, die Natur ist ein geschlossenes System, es gibt keinen Gott, der dahinter steckt. Alles passiert natürlich, alles ist Zufall. Ich kann aber auch auf der anderen Bergspitze sehen, als glaubender Mensch, und sagen, ist es nicht gigantisch, was Gott da gemacht hat? Und sie merken auf einmal in der Schöpfung und in allem, was die Wissenschaft entdeckt, entdecken sie den Schöpfer, der in gigantischer Feinabstimmung alles gemacht hat. Wer von uns stand noch nicht da bei einem wunderschönen Sonnenuntergang, hat die Schöpfung angeguckt und hat auf einmal anbetend gestaunt über die Größe Gottes, der so Unglaubliches schafft. Entsprechend kann ich als Wissenschaftler an Gott glauben oder auch nicht glauben. Große Pioniere der Wissenschaft wie Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, sie glaubten an Gott, den Schöpfer. Und gerade der Glaube an Gott, den Schöpfer, hat sie und viele andere motiviert, die Naturwissenschaft voranzutreiben. Der irische Schriftsteller und Naturwissenschaftler C.S. Lewis hat mal gesagt, die Menschen wurden zu Wissenschaftlern, weil sie erwarteten, dass es in der Natur ein Gesetz gäbe. Und sie erwarteten ein Gesetz in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. In den Interviews am Anfang ist immer wieder der Urknall erwähnt worden. Ja, heute denken viele Wissenschaftler, dass die Welt durch einen Urknall entstanden ist. Als Entdecker der Urknalltheorie gilt übrigens Georges-Édouard Lemaître, ein belgischer Theologe, katholischer Priester und Astrophysiker, also ein tiefgläubiger Mensch. Und zu Beginn, als er diese Theorie vorgestellt hat, wurde er von vielen verlacht und ausgebremst. Warum? Weil sie gesagt haben, die Urknalltheorie, die ist an den Schöpfungsberichten so nah dran, das ist so nah an der Bibel dran, das kann doch überhaupt nicht sein. Gott ist nicht der Lückenbüßer, der immer weniger an Bedeutung hat auf einmal, weil wir immer mehr selber erklären können. Im Gegenteil, die gigantische Feinabstimmung, die immer wieder neu von Wissenschaftlern entdeckt wird, ist ein wissenschaftlicher Hinweis auf die Existenz Gottes. Und es gibt Forscher, die haben sich bekehrt, genau aufgrund dessen, wo sie merken, die ganze Welt ist so komplex, da muss ein Schöpfer dahinter stecken. Warum erzähle ich euch das so ausführlich? Die Spannung zwischen Naturwissenschaft und Glaube ist einer der Hauptgründe, warum junge Erwachsene heutzutage ihren Glauben verlieren. Weil sie diese Spannung nicht mit umgehen können und merken, das passt nicht. Wie wichtig ist es, dass wir selber für uns diese Frage klären und anderen Leuten helfen, bei dieser Frage eine Antwort zu finden? Was sagt denn die Bibel zum Thema Schöpfung? Die zwei Schöpfungsberichte, die gleich am Anfang in der Bibel stehen, die kennt ihr sicher alle. Ich habe einen anderen Vers ausgesucht, einen Vers aus dem Hebräerbrief. Ich lese Hebräer 11, Vers 3 nach der Luther-Übersetzung. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. In diesem kurzen Vers stehen ganz viele klare Antworten auf die Frage nach dem Ursprung, nach der Entstehung der Welt. Die Welt ist durch Gottes Wort geschaffen und aus nichts geworden. Das heißt, am Anfang war nichts da, gar nichts. Dann hat Gott sein Wort gesprochen. 10-mal steht in 1. Mose 1 und Gott sprach und dann ist passiert. Zum Beispiel, Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Das Wunder ist passiert. Es zeigt die Kraft, die exponentielle Kraft, die im Wort Gottes steckt. Wenn Gott spricht, entsteht Neues. Aus dem Nichts ist plötzlich was da. Aber stopp! Woher kommt dann Gott? Die Welt ist aus dem Nichts entstanden. Die Bibel beginnt mit den Worten: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heißt, Gott war schon vorher da, Gott ist schon immer da. Vor der Entstehung der Welt war Gott. Die Bibel beschreibt es als ewig. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist waren gegenwärtig. Das ist schwer für uns zu denken, aber das ist die Realität. Übrigens, das würde auch zur Urknalltheorie passen, denn woher diese erste Kraft kam, die den Urknall verursacht hat, darüber haben Wissenschaftler immer noch keine zufriedenstellende Antwort gefunden. In dem Text heißt es, wir erkennen. In der Übersetzung von Hoffnung für alle heißt es, wir verstehen. Das heißt, um was zu erkennen, muss ich ganz genau hingucken. Um was zu verstehen, muss ich mein Hirn einschalten, nachdenken, mitdenken. Darum geht es. Zusammenhänge zu entdecken, zu gucken, wie gehen mir Lichter auf. Es geht nicht um Gefühle nur da zu haben, den Kopf auszuschalten, sondern Denken ist erlaubt und sogar gewollt. Naives Denken sieht anders aus. Und wie erkennen wir Gott, den Schöpfer? Durch den Glauben, steht in unserem Text. Das heißt, wir brauchen Glaube, um das sehen und verstehen zu können. Und was Glaube ist, wird in Vers 1 erklärt. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also erstens eine feste Zuversicht. Nein, kein Wissen, nicht hundertprozentig sicher, aber total zuversichtlich. Ich vertraue darauf, darauf baue ich, so sicher bin ich mir. Und ein Nichtzweifeln an dem, was ich nicht sehe. Ja, ich sehe Gott nicht. Ich zweifle aber trotzdem nicht an seiner Realität. Am Anfang der Predigt habe ich behauptet, es ist entscheidend, ob ich an Gott, den Schöpfer, glaube oder nicht. Und ich glaube, das ist so, weil es mein ganzes Denken, mein Weltbild prägt, meine Art, mein Sein, wie ich diese Welt dann eben interpretiere, genauso meine Bestimmung und das Ziel meines Lebens. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten von euch, die diese Predigt jetzt hören, glauben, dass es einen Schöpfer gibt. Für diejenigen bitte ich einfach mal, sich vorzustellen, wie wäre es, wenn es keinen Schöpfer gäbe? Der Urknall war vielleicht der Startpunkt für das Leben und seither passiert alles halt irgendwie von allein durch Zufall. Dass du jetzt lebst, ist eben Zufall. Irgendwann bist du wieder tot, dann ist alles rum. Vielleicht ist die Welt auch morgen schon kaputt, weil sie in sich zusammenfällt. Wir wissen es nicht. Zufall. Bitte habt diese Sichtweise im Kopf, wenn ich jetzt erzähle, was es für mich bedeutet, an Gott als den Schöpfer zu glauben. Durch sein Wort ist Leben entstanden, ganz am Anfang, und es entsteht bis heute immer wieder neu Leben. Bei jedem Menschen, der entsteht, spricht Gott neu sein Ja, sein Schöpferwort, sagt, ja, ich will dich hier in dieser Welt, du bist kein Zufall, sondern ich möchte, dass du hier lebst. Und ich merke, für mich in meinem Leben ist es die entscheidende Botschaft, die mein Leben froh macht, die mir Halt gibt, die Grundlage ist in den Höhen und in den Tiefen meines Lebens. Gott sagt Ja zu mir. Er liebt mich, er will mich hier und jetzt in dieser Welt haben, unabhängig davon, ob ich gerade Gutes oder Schweres erlebe. Dasselbe gilt auch für meine Mitmenschen. Das Ja Gottes steht über jedem einzelnen Menschen. Und ich merke, das prägt mein Denken und mein Fühlen und mein Handeln gegenüber meinen Mitmenschen. Der andere kann ja plötzlich nicht mehr gleichgültig sein, weil er Gott auch nicht gleichgültig ist. Und es prägt meine Haltung gegenüber Schwangerschaftsabbrüchen und gegenüber aktiver Sterbehilfe. Die Bibel beschreibt uns als Geschöpfe Gottes und sogar als noch mehr. Er sagt, an euch erkennt man Gott selber. Die Bibel nennt es, wir sind Ebenbilder. Und es gibt uns Menschen eine einmalige Würde, eine andere Stellung als ein Baum es hat oder als ein Tier es hat. Und dieser biblische Grundsatz hat es bis ins Grundgesetz geschafft. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn Gott der Schöpfer ist und wir seine Geschöpfe, dann zeigt er uns Menschen dadurch auch, hey, du bist frei, nur Geschöpf in Anführungsstrichen. Du bist nicht Gott. Es dreht sich nicht alles immer nur um dich. Und du musst die Sachen auch nicht alle alleine können. Ich bin da und helfe dir. Du musst dich aber auch nicht immer ganz so wichtig nehmen, lieber Mensch. Gott ist Zentrum und Mitte, der entscheidende Ort. Er steht über uns. Aber zugleich steht er auch unter uns. Als Füßewäscher, als Diener, als Helfer. und er lebt in uns durch seinen Heiligen Geist. Kein Mensch muss mehr alleine leben. Gott, der Schöpfer, ist auch heute hier. Sein Ja gilt. Ein weiterer Aspekt. Gott hat uns sein Wort gegeben. Wir können es in der Bibel nachlesen. Da steht alles Wichtige drin. Was wirklich wichtig ist im Leben, wie Leben gelingt, können wir dort nachlesen. Die 10 Gebote, das Doppelgebot der Liebe und vieles, vieles mehr. Worte, durch die Gott auch heute noch redet. Schöpferworte, durch die er heute redet und handelt. In der Bibel lesen wir auch, dass Gott der Schöpfer ist, dass er das Leben liebt und die Schönheit liebt, wie wunderbar er die Welt geschaffen hat. Als die Welt entstanden ist, hat er sein Schöpferwort gesprochen, Gigantisches ist entstanden. Und durch dasselbe Schöpferwort hat Gott auch Jesus von den Toten wieder auferweckt, Leben zurückgeschenkt, nachdem Jesus gestorben war. Und so ist Gott auch heute noch. Er will auch heute noch, dass Neues, dass Gutes entsteht. Und ich merke, das gibt mir Hoffnung für mein Leben und für das Leben von anderen Menschen. Und es ermutigt mich, die Augen aufzumachen und zu gucken, zu schauen, zu fragen, Gott, wo bist du am Werk? Wo willst du im Moment Gutes schaffen, Neues schaffen? Wo bist du dabei zu wirken, dein Schöpferwort zu sprechen? Und ein letztes, auch unser Auftrag als Menschen steht schon im Schöpfungsbericht. Bebauen und bewahren sollen wir, die Schöpfung achten, sorgsam sein. Dadurch wird Gott geehrt und als Schöpfer anerkannt. Aber ehrlich gesagt frage ich mich, und ich könnte mir vorstellen, auch in dir ist immer wieder diese Frage, wenn ich mir das Leben und die Welt angucke, dann frage ich mich manchmal, Gott, wo bist du, du Güter Schöpfer? So viel Leid und Not sehe ich in unserer Welt. Leid, das durch Corona in die Welt kam, Heimatlosigkeit, Kriege, Hunger, Ungerechtigkeiten. Wie soll ich an einen guten Schöpfer glauben, wenn ich all dieses Leid sehe oder womöglich selber mittendrin stecke? Es kommt mir ein bisschen so vor wie die zerstörte Frauenkirche in Dresden nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Trümmerhaufen, ist das unsere Welt? An manchen Ecken auf jeden Fall. Nur Chaos ist sichtbar, keine gute Architektur, ich sehe keinen Plan. Und da kann man sich fragen, wo ist denn der gute Schöpfer? War das tatsächlich ein guter Architekt? Ja, in unserer Welt ist vieles nicht mehr so, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. So vieles wurde zerstört in uns, in Beziehungen, in der Natur und auch in der Beziehung zu Gott. In dem Bibeltext von heute heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Das heißt dann für uns, ich sehe dich, Gott, nicht. Ich sehe auch deine gute Schöpfung nicht, aber ich glaube, dass du trotzdem da bist und dass du trotzdem Gutes tun möchtest. Und aus diesem Glauben raus kann ich dann zwei Schritte tun. Zum einen kann ich beten und sagen, Gott, bitte greif ein, tu es auch heute wieder. Sprich dein Schöpferwort genau an der Situation, wo ich oder andere oder die Welt es im Moment brauchen. Und das Zweite, ich bin gefordert, anzupacken, die Kirche wieder aufzubauen. An dem Eck, wo ich gerade bin und lebe. Steine aus dem Weg zu räumen, bereit zu sein, mich dreckig zu machen, anzupacken, Liebe zu schenken, gemeinsam mit anderen. Helfen, dass Gutes entsteht, mithelfen, dass auch heute was von dem Schöpfer wieder sichtbar wird und von dem, wie er sich eigentlich die Welt gedacht hat. Die Bibel nennt es Reich Gottes bauen. Das Reich Gottes ist schon da und kommt noch. Ich erinnere mich sehr gut an das Gesicht von Micha Scheible, als er vor ein paar Wochen erzählte von den Wundern, die Gott im Moment in Manila auf den Philippinen tut. Der Micha engagiert sich in der christlichen Philippinen-Initiative und mitten im Corona-Lockdown waren auf einmal ganz viele der Familien oder fast alle, um die sie sich gekümmert haben, waren am Verhungern. Und plötzlich hat Gott Türen aufgetan, wo sie diesen Familien und noch tausenden anderen Menschen in Manila auf einmal mit Essen versorgen konnten. Einmal kam zum Beispiel als Spende ein LKW mit 20 Tonnen Karotten. Mitten in der größten Not wird was deutlich von Gottes Großzügigkeit und Hilfe und von dem, wie er sich gezeigt hat als gütiger Gott. Übrigens, die Dresdner Kirche ist in der Zwischenzeit wieder aufgebaut, innerhalb von nur 15 Jahren. Und man sagt, sie strahle jetzt noch schöner als vorher. Auch Gott hat verheißen, dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen wird. Wie? Indem er wieder neu sein Schöpferwort sprechen wird und alles neu machen wird. Und bis dahin glauben wir, vertrauen auf Gott, den Schöpfer, der auch heute, mitten im Dunkel unserer Welt, immer wieder neu sein Schöpferwort spricht und Neues schafft. Amen.